Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier sein kann nach langer Zeit. Ich glaube, ich war im Dezember das letzte Mal hier. Das ist schon wirklich sehr lange her. Ich freue mich wieder, hier bei euch zu sein. Ja, es ist so ein bisschen durchgeklungen, so in der Anmoderation, auch im Zeugnis, so, dass jeder doch so sein Päckchen zu tragen hat, wenn ich es mal auf den Punkt bringe. Jeder hat so sein persönliches Leid, seine persönlichen Sorgen. Und manchmal sind sie schwer, manchmal sind sie leichter. Und wenn wir in die Welt schauen, dann mag es uns noch mal etwas schwerer ums Herz werden. Wenn wir so jetzt gerade aktuell nach Moskau schauen, was für Dinge passieren. Vieles ist es wirklich, was im Moment geschieht, was unser Herz schwer macht. Manchmal möchte ich so reinrufen, so in die Gemeinde, hey Leute, es ist Endzeit, überrascht euch das? Ja. Wir haben in Backnang ja regelmäßig so eine Art Begegnung, nicht eine Art, wir nennen es Begegnungscafé, wo wir uns treffen mit Leuten aus der Gemeinde, aber auch mit Freunden, die jetzt nicht regelmäßig kommen, so ein Kreis von 10, 15, manchmal auch mehr Personen. Und das Thema beim letzten Mal war die Frage, was bedeutet für dich Glück? Und jeder hat so seine Vorstellung geäußert. Es war hochinteressant. Ich habe das Ganze so moderiert und geleitet. War ein ganz offener Austausch. Und ich fand es unheimlich interessant in dieser Runde, die aus Menschen bestand, die schon so ein paar Jahre auf Buckel hatten, eher ältere, erfahrene Menschen. Und mir ist so ein bisschen, oder mir ist klar geworden, oder jedem, der dazugehört hat, wurde sehr schnell klar, dass Glück alles andere ist als die Abwesenheit von Unglück. Das ist viel, viel mehr. Denn da waren Menschen dabei, die haben schwierige Zeiten erlebt. Da waren noch welche dabei, die hatten Krieg erlebt. Die haben berichtet, wie sie da im Luftschutzbunker saßen und Angst hatten, die liebe Menschen verloren hatten im Krieg, dieses ganze Grauen da noch miterlebt hatten. Menschen, die haben von Vertreibung berichtet, wirklich viel, viel Not, auch von schwerer Krankheit. So, und dieses Potpourri an Zeugnis, wo ich am Ende das Gefühl hatte, Mensch, mir sitzen hier Leute gegenüber, die trotz all dem ganzen Leid nicht nur irgendwie zufrieden sind, sondern, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, ein glückliches Herz hatten. Die wirkten glücklich auf mich, diese Menschen. Und ich habe mich so gefragt, was hat denn Leid und Glück miteinander zu tun? Ich fand es sehr schön, Ute, was du anfangs gesagt hattest, wo du persönliches Leiden, Sorgen, Krankheit so in Bezug gebracht hast zum Kreuz Jesu. Und das gibt tatsächlich eine Wechselwirkung, ganz klar. Und ich bin in dieser Predigt jetzt mal nochmal weiter diesen Gedanken nachgegangen, wie Leiden und Glück zusammenhängen. Ich weiß, wenn man über Leiden spricht oder predigt, dann betritt man irgendwie so verminten Boden, ist ja ganz klar. Das ist so ein bisschen ein heiliges Terrain, weil man ja auch in Predigten nie Antworten auf Fragen zum Thema Leid geben kann. Man kann versuchen, Ansätze zu finden von Antworten. Und ich selbst bin jetzt auch nicht so kompetent in Sachen Leiden. Ich habe sicher auch sehr schwierige Phasen in meinem Leben von auch schwerer Krankheit durchlebt. Aber ich habe keinen Krieg erlebt. Ich habe keine Menschen im Krieg verloren. Es gibt Menschen, die haben unendlich viel mehr Leid ertragen als ich. Und ich habe mich gefragt, darf ich überhaupt über so ein Thema reden? Aber ermutigt hat mich tatsächlich einmal, dass wir ja jetzt in dieser Passionszeit über das Leiden Jesu sprechen, seine Passion. Aber auch, dass die Bibel ganz viel über Leid und Leiden spricht. Ich habe damals bei diesem Begegnungscafé eine Parabel zum Einstieg, zum Nachdenken gebracht. Ich möchte sie euch skizzieren. Ich lese sie jetzt nicht aus dem Buch vor. Vielleicht ist sie sogar bekannt. Da ist ein Bauer, der hat sehr karges Land zu bearbeiten. Er hat nur einen Sohn und ein Pferd. Jetzt läuft diesem Bauer das Pferd davon und jetzt kommen die Dorfbewohner zu ihm und bedauern diesen Mann, weil sein Pferd weggelaufen ist. Und der Bauer, ganz entspannt, sagt, woher wisst ihr, dass das ein Unglück ist? Und tatsächlich, nach einer Woche kommt das Pferd wieder zurück und bringt sogar 10 Wildpferde mit. Und jetzt kommen die Dorfbewohner und beglückwünschen diesen Mann. Sie sagen, was ist das für ein Glück, das du hast? Und der Bauer sagt, woher wisst ihr, dass das Glück ist? Wieder eine Woche später reitet sein einziger Sohn mit einem Wildpferd aus. Das Pferd wirft ihn ab, er bricht sich das Bein. Und wieder kommen die Dorfbewohner und sagen, was hast du nur für ein Unglück, du Armer? Und der Bauer wieder sagt, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? Kurze Zeit später bricht Krieg aus. Die Soldaten aus der Stadt kommen und holen alle jungen Männer ab. Aber seinen Sohn nicht, der hat ein gebrochenes Bein. Soweit diese Parabel. Und die Frage jetzt an euch, wie ihr darüber nachdenkt. Hängen Glück und Unglück tatsächlich so miteinander zusammen? Denn die Botschaft dieser Parabel wäre ja, so zusammengefasst in einem Satz, jedes Leiden, das du durchlebst, hat einen Sinn, den du aber sehr oft nicht sofort erkennst. Das ist so ein bisschen die Essenz aus dieser Parabel. Und weil jedes Leid irgendwie doch Sinn macht, musst du es nur tapfer ertragen. Mag sein, dass es eine gewisse Hilfe ist im Umgang mit Leid, mit schwierigen Zeiten, mit dunklen Zeiten. Aber mir wäre das ein bisschen zu einfach. Es klingt so ein bisschen nach Verharmlosung von Leid, finde ich, dass am Ende eben doch alles irgendwie Sinn macht. Ich weiß nicht, ob er Viktor Frankl kennt. Viktor Frankl ist ein ziemlich bekannter Psychologe, ein Jude, der in der Nazizeit seine Familie und ihn selbst ins Konzentrationslager verschlagen hat. Seine gesamte Familie kam in den Konzentrationslagern um. Er selber überlebte als einziger seiner Familie. Er ist, wie gesagt, Psychologe und hat ein Buch geschrieben. Ich schaue gerade, wie das Buch heißt. Das Buch heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist der Titel. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. So hat er es Christ und hat es so beschrieben. Und er hat in diesem Buch geschrieben, er hat nicht versucht, in diesem Konzentrationslager die Frage zu beantworten, warum so schlimm, warum gerade ich, sondern nur die Frage, was ist in dieser Situation der Anruf des Leidens oder die Anfrage des Leidens an mich? Er sagt, das war seine Überlebensstrategie, zu fragen, was ist in dieser Situation der Anruf des Leidens an mich? Und genau mit dieser Frage möchte ich mich heute beschäftigen. Ich habe so ein paar Einsichten über das Leben mitgebracht in dunklen Zeiten. Manche habe ich aus der Bibel, manche auch aus eigenem Nachdenken, aus eigenen Erfahrungen, aus Gesprächen mit anderen Menschen. Und ihr sollt selbst darüber entscheiden, ob ihr diese Einsichten teilt oder nicht, oder ob sie vielleicht sogar eine Hilfestellung für euch sein können. Die erste Einsicht, und jetzt bitte ich die Präsentation mal zu öffnen. Die erste Einsicht ist, dunkle Zeiten gehören zum Leben. Dunkle Zeiten gehören zum Leben dazu. Ich glaube, es gibt niemanden, der solche Zeiten nicht kennt. Ich habe so rausgehört, also jeder hat auch aktuell irgendwelche Dinge, die ihn belasten. Also dunkle Zeiten gehören dazu, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Denn wenn man so in eine dunkle Phase reinläuft, neigt man ja zu glauben, nur mir geht es schlecht. Ich bin der Einzige, allen anderen geht's gut, alle Paare sind glücklich, nur meine Beziehung geht gerade den Bach runter. Alle haben einen zufriedenstellenden Job, der ihnen Spaß macht, nur ich kämpfe mich Tag für Tag durch meinen Arbeitsalltag und freue mich, bis endlich Feierabend ist. Es ist die große Gefahr zu denken, ich bin der Einzige, der leidet. Liegt auch daran, dass wir ja in einer Kultur leben, die so Not und Unglück, Krankheit, Sorge gerne verdrängt. Das war in alten Kulturen anders. Da wurde Leiden mehr offengelegt. Da gab es so Rituale der Trauer, wo alle dran teilgenommen haben. Heute geht man zum Therapeuten, um möglichst schnell wieder gut drauf zu sein. Aber es ist nicht normal, ein Leben zu führen, wo man von Sieg zu Sieg eilt. Auch wenn manche Bücher das so behaupten. Ich habe auch bei mir zu Hause im Bücherregal Bücher stehen. Das eine habe ich heute Morgen noch in der Hand gehabt. Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Das sind so Bücher, die habe ich früher gelesen. Ja, und sind auch nicht schlecht. Oder ein anderes Buch, nimm das Glück in deine Hand. Ich meine, es ist nicht ganz falsch, was da drin steht, aber solche Bücher sind blanker Unsinn, wenn sie die Tatsache ausblenden, dass in unserem menschlichen Leben das Leiden eben auch dazugehört. Also dunkle Zeiten gehören zum Leben dazu, das war der eine Punkt. Aber genauso wichtig ist der zweite Punkt, die zweite Aussage. Du bist nicht schuld an deinem Leid. Also es passiert etwas Schlimmes, wo ich sage, ach, hätte ich doch damals, wäre ich nicht in meinem Auto am Handy gewesen, dann wäre ich nicht über die rote Kreuzung gefahren und hätte nicht den anderen angefahren. Hätte ich doch. Und dann komme ich schnell so in eine Gedankenspirale rein, aus der ich gar nicht so schnell rauskomme. Und vielleicht ist da ja auch eine Wahrheit drin, wenn ich so denke. Aber ganz schlimm ist es, wenn ich im Leiden denke, oh, ich bin selbst schuld und deshalb ist es jetzt eine Strafe, dass es mir jetzt so schlecht geht. Ihr Lieben, solche Gedanken sind auch in christlichen Kreisen sehr, sehr verbreitet. Das ist jetzt eine Strafe, weil ich das und das falsch gemacht habe. Die Bibel sagt nein, nein. Denken wir an solche Geschichten im Neuen Testament. Da ist von diesem Einsturz des Turmes am Teich von Siloa die Rede, wo 8 Menschen unter diesen Trümmern begraben werden. Und die Leute fragen Jesus, sind denn die hier umgekommen sind, schuldiger als anderen? Und Jesus sagt, ihr seid auf einem total falschen Dampfer. Wenn ihr nicht Buße tut, dann würdet ihr alle so umkommen. So in etwa hat er dann geantwortet. Also diese ersten beiden Punkte, dunkle Zeiten gehören dazu, du bist nicht schuld, die lassen sich ja schon erklären aus dem gesunden Menschenverstand heraus, aus Kenntnis der menschlichen Psyche, aber dem Leiden eine Gestalt zu geben, also nicht nur zu sagen, ich muss das Leiden irgendwie bewältigen, sondern so wie es dieser Viktor Frankl für sich formuliert hatte, dem Leiden sogar eine innere Gestalt geben. Ich glaube, das kann nur der Glaube. Und die nächsten Punkte haben ausschließlich mit unserem Glauben zu tun. Die Bibel nimmt das Leiden sehr ernst. Auch schon im Alten Testament. Es heißt in Psalm 34, Vers 20, der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Also, der Gerechte muss viel leiden. Das ist so das Gegenteil von dem, was viele Christen ja über Christsein denken. Ich muss nur genug beten und nur fest genug glauben, dann geht's mir gut. Es gibt so ein Welfare-Gospel. Aber das ist nicht biblisch. Hier wird das Gegenteil gesagt. Hier wird sogar gesagt, der Gerechte leidet. Das ist offensichtlich Teil eines aufrechten Lebens. Also ein Teil eines Lebens mit Gott. Es ist interessant zu sehen, wie andere Religionen mit dem Thema Leid umgehen. Ich kann das jetzt nicht in der Breite so ausmalen und erzählen, aber beispielsweise im Buddhismus, aber auch in anderen eher fernöstlichen Religionen oder spirituellen Strömungen, geht es im Wesentlichen darum, wie der Mensch dem Leiden ausweichen kann. Wie er vom Leiden befreit werden kann. Denn Leiden kommt aus der Anhänglichkeit des Menschen an die Materie. So in etwa ist da der gedankliche Hintergrund. Der Islam kennt kein positives Denken über das Leiden. Mohammed selbst hat nie gelitten, sondern er war ein siegreicher Feldherr. Und für Muslime, ich weiß nicht, ob ihr das in Gesprächen schon manchmal so rausgehört habt, es ist eine schreckliche Vorstellung, dass Christen sagen, dass Jesus am Kreuz starb. und fragen, wie konnte Gott, der sein Vater war, das zulassen? Kein anderes religiöses Konzept nimmt das Leiden so radikal ernst wie der christliche Glaube. Und deshalb ist die nächste Aussage über das Leiden auch eine ganz zentrale. Gott kennt dein Leid. Diese Aussage kennen wir vielleicht. Vielleicht kommt sie auch manchmal so ein bisschen platt daher. Ach du, Gott kennt schon dein Leid. Nein, haben wir vielleicht schon x-mal gehört. Aber sie ist überhaupt nicht verharmlosend oder vertröstend, wie sie vielleicht so auf den ersten Blick klingt. Vielleicht kannst du sogar ein Lied davon singen, wenn es dir gerade wirklich richtig schlecht geht, du eine ganz schwierige Phase durchmachst und du erzählst jemandem anderem von deinen Schmerzen, von deinem Leiden, dann bekommst du vielleicht manchmal so ein ja mitfühlendes Kopfnicken, Verständnis, Arm auf die Schulter, alles gut gemeint, aber eigentlich kannst du dir ja sehr sicher sein, dass niemand dein Leid wirklich so sieht, wie du es in diesem Moment erlebst. Und deshalb ist die Aussage, Gott kennt dein Leid, eine ganz zentrale Aussage der Bibel. Es gibt im Alten Testament eine rührende Stelle, die möchte ich nur als Beispiel anführen, die ihr alle kennt. Im ersten Buch Mose steht, dass da wird berichtet, dass der Jakob zwei Frauen hatte. Der Jakob, der war ja unsterblich in sein Rahel verliebt und hat ja alles gemacht, um die zu bekommen. Und dann schließlich hatte sie bekommen, seine schöne Rahel, die er geliebt hat. Aber ihm wurde auch noch eine zweite Frau sozusagen untergeschoben, die Lea. Die musste er auch heiraten, die war nicht ganz so attraktiv und er liebte sie auch nicht so. Und diese Lea hat unheimlich darunter gelitten, dass der eigene Mann die andere mehr liebte als sie und sie weniger beachtete. Und jetzt könnte man sagen, ha, dumm gelaufen, so ist das Leben nun mal. Und dann heißt es in 1. Mose 29, Vers 31, ich lese euch das Vers vor, als Gott der Herr sah, dass Lea weniger geliebt wurde, machte er sie fruchtbar. Also er schenkte ihr Kinder. Kinder, die die Rahel bis dahin nicht bekommen hatte. Sie bekam wesentlich später noch Kinder. Aber allein dieser Satz, als Gott der Herr sah, dass Lea weniger geliebt wurde. Ich finde das so berührend, dass dieser große, majestätische Gott, dieser heilige Gott irgendwo auf diesem Globus, in diesem winzig kleinen Land, in diesem winzig kleinen Dorf, eine Frau sieht, die weniger geliebt wird. Gott sieht. Und dieses Gott sieht, zieht sich durch die ganze Bibel durch. Auch gerade im Neuen Testament. Und das streicht mal in euren Evangelien einfach alle Sätze, die mit Gott sah, Jesus sah. Wie oft kommt es vor? Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen. Jesus sah die gebückte Frau. Jesus sah. Und insbesondere sieht er die Menschen, die in Not sind, die Leid tragen, die Ausgestoßenen, die Kranken, die Aussätzigen, die Vergessenen, die am Rand sind. So wie Gott das Leid bei dieser Lea, die ich gerade erwähnt hatte, sieht, so sieht er auch dein Leid, so sieht er mein Leid. Und Gott berührt dein Leid, weil er Leiden aus persönlicher Erfahrung kennt. Das ist auch etwas Einmaliges. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums. Allah kann gar nicht leiden. Das widerspricht seiner Definition von Allmacht. Es gibt nur einen Glauben, der davon erzählt, dass Gott Mensch wird und dass Gott selber leidet. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst. Gott war in Christus. Und als Jesus verhaftet wurde und in die Passion hineinging, hat Gott sich nicht ausgeklinkt und vom Himmel jetzt alles weitere beobachtet, was da passiert. Nein. Gott war mit ihm, er war in Christus, in diesem Leiden. Jesus hat gelitten als wahrer Mensch, aber eben auch als wahrer Gott. Diese Vorstellung hat die Juden total provoziert, die Griechen auch und die Menschen bis heute. Und deshalb kann nur das Christentum dem Leiden eine innere Gestalt geben. Nur deshalb. Jesus weiß aus eigenem Erleben, aus eigener Erfahrung, was es heißt, wenn dicke Nägel durch die Finger, durch die Hände geschlagen werden. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, langsam zu verdursten. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn die besten Freunde einen verraten. Was es heißt, gedemütigt, verachtet zu werden. Für ihn hat sich das genauso angefühlt wie für jeden von uns, wenn wir Ähnliches durchmachen. Jesus weiß, was es heißt, Angst vor dem Sterben zu haben. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus kennt alles Leid der Welt, alle Schmerzen der Welt aus eigener Erfahrung. Und damit verliert dieser Satz, Gott kennt dein Leid, jede Oberflächlichkeit, wie sie manchmal so durchklingt, wenn wir solche Sätze hören. Also, was auch immer dein Leiden, dein Schmerz ist, es ist in dem Leiden Jesu dort am Kreuz schon mit drin. Er kennt das. Aber der christliche Glaube geht da jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, wirst du leiden. Denn das Leiden ist auch Bestandteil deiner Berufung. Jetzt fragen wir, was bitte? Ich möchte euch diese Stelle aus dem Brief des Paulus an die Philipper jetzt nicht vorenthalten, wo es heißt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Hören wir richtig? Leiden ist nicht nur ein Teil des Paketes eines Jüngers Jesu, nein, Leiden ist sogar ein Geschenk. Luther übersetzt, denn euch wurde die Gnade zuteil, zu leiden, was ja inhaltlich nichts anderes ist. Ist eine ganz schöne Herausforderung, so ein Vers. Darunter ist eines ganz sicher nicht zu verstehen, nämlich dass Gott jetzt dir eine unheilbare Krankheit oder ein Unglück oder sonst irgendetwas schenkt. Nein. Sondern was Paulus hier sagt, ist, es wird deutlich, wenn man den gesamten Kontext dieses Verses anschaut, das im Glauben durchlebte Leiden bekommt eine innere Gestalt, bekommt einen inneren Wert, der Jesus verherrlicht. Das ist gemeint. Und nur in dieser Hinsicht kann das Leiden zu einem Geschenk werden. Und in diesem Vers ist natürlich vor allem das Leiden in der Verfolgung gemeint, von dem das Neue Testament sehr häufig spricht, weil es ja die ersten Christen, die ersten Gemeinden im Alltag beschäftigte. Und Jesus selbst hat ein Wort, das er seinen Jüngern mitgibt, wo er sagt, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Also mit der Welt sind jetzt nicht die Menschen in meiner Umgebung gemeint, sondern die Welt ist nach der Vorstellung des Neuen Testamentes das System dieser Zeit. Dieses System steht in Kontrast zu dem, wofür wir als Jünger Jesus stehen und Jesus selbst steht. Also, Jesus sagt, schwierige Zeiten kenne ich. Und schwierige Zeiten und Leiden sind eben dann auch ein Teil der Nachfolge. Teil der Nachfolge. Wir leben ja Gott sei Dank in einem Teil der Welt, in dem so ein Bekenntnis zu Jesus nicht gerade zur Verfolgung führt. Es gibt so viele Christen auf dieser Welt, die es richtig was kostet, wenn sie eine Bibel dabei haben, wenn sie in Versammlungen gehen, das wissen wir. Und was Jesus aber hier klar macht, ist, wenn sich unser Christsein darauf beschränkt, dass wir sagen, Gott ist einfach für mich da und er sorgt für mich, dass ich glücklich bin, dann entspricht das nicht dem, was Jesus unter Nachfolge versteht. Dieser Ruf Jesu ist viel radikaler und auch kostspieliger. Und noch einmal zu diesem Satz von Viktor Frankl, den ich vorher zitiert habe. Frage nicht, warum trifft das Leiden mich, sondern frage, was soll ich in dieser schwierigen Situation Neues für mich entdecken? Und deshalb möchte ich jetzt so den Blick ganz kurz werfen, das streife ich aber nur, dieses Thema, auf das, was wachsen kann, welche Früchte wachsen können, wenn du in einer ganz persönlich schwierigen Zeit bist, in einer dunklen Phase steckst und da eine Berührung mit Gott hast. weil es eben nicht nur oder nicht darum geht, bestmöglich auszuhalten, Zähne zusammenzubeißen, durchzuhalten. Es geht immer darum, dass Qualität entsteht, dass etwas wachsen kann. Ich möchte einmal so ein paar Früchte vorstellen, Früchte, die wachsen können. Hier haben wir eine Frucht, die unter extremen Stressbedingungen nur blühen kann und nur dann Früchte hervorbringen kann, wo keine andere Pflanze wachsen könnte. Es gibt Früchte und Blüten, die nur entstehen können auf ganz magerem Boden. Wenn wir heute so eine Blumenwiese vermissen auf den Wiesen draußen, liegt es daran, dass einfach zu viel Nährstoffe da sind, zu viel Pestizideinsatz. Solche wunderschönen Blumenwiesen können nur entstehen auf ganz magerem Boden, wo wir sagen würden, oh, da muss dringend gedüngt werden. Also das möchte ich so ein bisschen als Bild nehmen, auch für das, was ich jetzt gleich euch so bildlich auch dargestellt habe. Etwas, was wir ganz schwer aushalten können, das ist das Leiden, von dem ich gesprochen habe. Aber Leiden kann auch etwas bewirken, nämlich, dass es Geduld hervorbringt. Paulus schreibt den Römern, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Etwas, was wir ganz schwer aushalten können, ist Demütigung. Wurde Jesus gedemütigt in seiner Passion? Eine der schlimmsten Erfahrungen, die es gibt. Also wenn du gedemütigt wirst, dann möchtest du ja am liebsten zurückschlagen. Wir kennen heute das Problem des Mobbings immer stärker, verstärkt durch die sozialen Medien, auch bei Kindern, bei Jugendlichen schon ganz stark. Demütigung kann aber auch etwas bewirken, nämlich dass ich mit Demut reagiere, wo ich dann zu einer Haltung komme, wo ich sage, okay, es ist nicht das Wichtigste, ob ich gut dastehe. Da kann Demut wachsen. Es ist nicht so wichtig, dass mich alle toll finden. Wie gehen wir mit Unrecht um? Unrecht kann ich natürlich mit Zorn reagieren, aber es kann auch daraus Vergebung wachsen. Aber ich kann Vergebung nur lernen, wenn mir Unrecht widerfahren ist. Wie gehst du damit um, wenn jemand in deiner Umgebung seine Emotionen nicht im Griff hat? Mit Wut. Auch hier wäre das Normalste in der Welt natürlich mit gleicher Münze heimzuzahlen, zurückzuschießen. Aber nur in der Erfahrung von Wut, von emotionalen Ausbrüchen, können wir Sanftmut lernen. Sanftmut bedeutet, emotional ruhig, liebevoll in einer Situation zu reagieren, wo alles emotional negativ aufgeladen ist. Wer mag Enttäuschung? Wie viele von euch sind enttäuscht worden schon? Enttäuscht worden von Menschen. Je näher man Menschen an sich ranlässt, desto größer ist die Chance oder die Gefahr oder das Risiko, dass man enttäuscht wird. Aber daraus kann auch Gelassenheit wachsen. Also inneren Frieden zu finden, auch wenn nicht alles nach meinem Kopf geht. Das ist Gelassenheit. Wie gehst du mit Scheitern um? Scheitern, so etwas Ähnliches wie eine Enttäuschung, nur eben über sich selbst. Da kann ich so reagieren, wie das meistens ist, dass ich die Schuld auf andere schiebe oder ich falle in ein Loch. Aber es kann auch eine Einladung zur Bescheidenheit sein. Nicht in dem Sinn, dass ich mich selber permanent klein mache, sondern zu sagen, ich bescheide mich mit dem, was und wer ich bin. Ich muss nicht mehr aus mir machen. Ja, das hat etwas Duftendes wie eine Blume. Und abschließend, wie ist es denn mit einer Glaubenskrise? Was kann denn eine Glaubenskrise hervorbringen, wenn ich so von Gott enttäuscht bin, dass ich wirklich auch das Gefühl habe, alle theologischen Konzepte brechen gerade zusammen über mir. Ja, dann entscheidet sich, ob Gott so groß ist, wie mein Hirn oder größer sein darf. Deshalb ist die Glaubenskrise eine Einladung zur Ehrfurcht. Ich glaube, dunkle Zeiten sind Zeiten, in denen zwei Stimmen um mich werben. Die eine Stimme ist die Stimme der Bitterkeit, der Anklage, des Selbstmitleids, vielleicht auch manchmal des Zynismus. Und in solchen Zeiten sind wir einfach sehr empfänglich für diese Stimme. Aber es gibt eben auch die andere Stimme, die Stimme Gottes, die sagt, ich kann dir nicht alles erklären, aber ich bleibe bei dir. Und wenn du auf diese Stimme hörst, dann wirst du sehen, dass diese Dinge, diese Früchte in deinem Leben wachsen können. Und dass diese Früchte des Herzens dann auch für andere sichtbar werden und zum Segen werden können für andere. Ich finde es so schön, dass die großen Persönlichkeiten in der Bibel so gar nicht heldenhaft auftreten. Dass keiner sagt, alles ist easy. Und auch der ganz große Apostel Paulus, der schreibt in einem seiner Briefe, wir wollen euch die Not nicht verschweigen, liebe Brüder. Jetzt hören wir erstmal diesen ersten Halbsatz. Wir wollen euch die Not nicht verschweigen. Der redet offen drüber. Da ist eine Not, liebe Brüder, eine persönliche Not. Und dann geht's weiter. Unsere Kraft war erschöpft so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Ja, das ist der große Paulus, der das sagt. Aber dieser Paulus sagt eben dann noch etwas anderes. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater des Erbarmens, der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Also Paulus sagt, ich erlebe im Leiden Trost, damit ich euch trösten kann. Nur weil ich selber durch solche Phasen des Leidens gegangen bin, bin ich befähigt, auch euch zu trösten. Vielleicht ist das auch eine Perspektive, die hilfreich sein kann für uns. Ich kann es euch nicht beweisen, aber in den wenigen Stunden des Leidens in meinem Leben habe ich wirklich erfahren, dass in diesen Situationen eine ganz besondere Nähe zu Gott war, eine ganz besondere Nähe zur Liebe Gottes, wo ich nur sagen konnte, jetzt Gott, ich berge mich jetzt in dir, wo soll ich denn sonst hingehen? Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir ohne Leiden durchs Leben gehen. Aber er hat uns verheißen, dass wir nie sinnlos und einsam durchs Leiden gehen sollen und dass wir zu ihm kommen sollen. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich denke, im Letzten brauchen wir keine Antwort auf alles Leiden, das wir durchlaufen, auf alle Fragen, die kriegen wir nicht. Das wird ganz viel Warum bleiben, so wie Jesus am Kreuz gerufen hat, warum? Er hat die Warum-Frage auch gestellt, warum hast du mich verlassen? Diese Frage kriegen wir, diese Antwort kriegen wir nicht. Das Einzige, was wir brauchen, ist einen Herrn, der uns die Lasten abnimmt. Und dass wir vielleicht in diesen schmerzhaften Zeiten tatsächlich das erleben, was wir so als Früchte hier gerade gesehen haben, dass das wachsen kann. Und dass andere Menschen das an uns wahrnehmen und getröstet und aufgebaut werden. Das wünsche ich uns. Amen.